Es ist wirklich eine Kraft im Singen rein. Ich mag mich erinnern, als 16-Jähriger habe ich, also mit 14 hat das ein bisschen angefangen und ich wollte Gitarre lernen. Mit 16 habe ich mir den Wunsch erfüllt. Und dann habe ich eine Gitarre bekommen. Soll ich das noch ein bisschen da überstellen? Sonst verschwinde ich ja hinter dem Tisch, gell? Seht ihr mich nicht mehr. Auf jeden Fall, als ich das erste Mal Rolling on the River gesungen habe, von der CCR, habe ich wirklich gemeint, jetzt fange ich an zu leben. Und so ist es auch mit dem Singen. Wer singt, der kann man sagen, der kommt ins Leben rein. Und wir werden nachher nochmal Gelegenheit haben, gell, Marcel, wir werden nochmal richtig auf den Putz hauen. Wir werden wirklich nochmal voll abdrücken. Wir werden wirklich die Wände zum Shaken bringen, die Decke zum Zittern. Und es soll auch wirklich in Erinnerung bleiben, in der Kirche wird gefeiert, gefeiert, gesungen, Glory. Halleluja. So, jetzt, was verbindet uns? Die Menschenmenge, die da ist, verbindet, da bin ich ziemlich sicher, unser gemeinsames Interesse an Gott und an der Bibel. Jetzt ist das sehr unterschiedlich. Einige von euch, gehe ich davon aus, haben nicht so ein klares Bild von Gott. Ihr habt einfach die Hoffnung, dass am Schluss, wenn alles fertig ist und die Lichter ausgehen, tatsächlich der liebe Gott noch übrig bleibt. Das ist auch meine Hoffnung. Einige denken, es muss doch etwas Höheres geben. Es kann doch kein Zufall sein, das kann doch nicht stimmen, dass wir alle vom Aff abstammen. Wenn ich zuhause die Wohnung aufräume, ist doch das eine Intelligenz, die nachher Ordnung macht. Wenn einer ein Auto erfindet, dann hat er sich doch etwas überlegt. Ein Architekt macht nicht ein Zufallstrefferli und dann steht ein schönes Haus da. Wieso soll ich ein Zufall sein? Wieso sollst du ein Zufall sein? Die einen sind ins Nachdenken gekommen durch Beobachten. Ich dachte, vielleicht gibt es doch einen Gott. Und andere haben bereits einige persönliche Erfahrungen mit Gott gemacht. Die sind sich sicher, dass es etwas in einem Gott gibt. Vielleicht reden die sogar mit dem Gott. Übrigens, der Schweizer betet mehr, als man meint. Es hat untersucht gegeben und 90% von unserer Bevölkerung sind Beter. Sie beten nicht in der Moschee, sie beten nicht in der Kirche, sie beten nicht in der Synagoge, sie beten vielleicht beim Autofahren oder unter der Bettdecke oder im Wald, wenn sie gehen spazieren. Aber Leute, wir sind das Volk von Bettern. Und darum erlebst du wahrscheinlich auch Gott und hast ein Interesse an ihm. Persönlich habe ich vor 20 Jahren mich entschlossen, den Gott von ganzem Herzen zu suchen. Das war für mich sehr überraschend. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo man nie von Gott geredet hat. Ich bin in den Kindergarten gegangen, ich bin in die Schule gegangen, ich habe eine Lehre gemacht. Ich habe Medien konsumiert, Radio, Fernsehen, alles, was rum war. Aber nie hat mir jemand von Gott erzählt. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und ich befürchte fast ein bisschen, dass unsere Kultur das Beste und der wichtigste Wert, den der Mensch hätte, nämlich dass da ein Schöpfer ist, der einem liebt, versucht, von einem zu verstecken. Oder habt ihr letztens in den Nachrichten mal gehört, dass der Sprecher gesagt hat, und übrigens noch eine gute Nachricht, Gott liebt euch. Und er hört auf euer Gebet. Wow, das fände ich so cool. Nur ich habe das nie gehört. Mit 19 habe ich Menschen kennengelernt, die Bibel gelesen haben. Die habe ich so schräg gefunden. Ich habe gemeint, das gibt es doch gar nicht. Wird das Buch überhaupt noch gedruckt? Aber etwas hat mich angezogen, etwas in meiner Suche nach Gott hat mich dran gehalten. Und ich habe den Entscheid getroffen und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, wenn es wirklich so ist, dass ich kein Zufall bin und dass ich ein Gedanke bin von dir, will ich dich kennenlernen. Ich habe es bis jetzt nicht bereut. 20 Jahre später, ich habe es nicht bereut. Ich bin sehr, sehr dankbar. Church of Hope möchte den Menschen Gott wieder bekannt machen. Und zwar der Gott, der dich liebt. Der Gott, der Hoffnung gibt in dein Leben hinein. Der Gott, der für dich ist. Weltweit spielt sich unvorstellbare Tragödie ab. Also, es ist nicht nur seit Afrika, Nordafrika. Es ist schon vorher extrem gewesen, fast unerträglich, die News zu schauen. Angefangen bei den Umweltkatastrophen, weiter über Krieg, Epidemien, Krankheiten. Es ist schwer zum Aushalten, wie viel Leid in dieser Sekunde jetzt passiert. Wir sitzen friedlich da, aber an anderen Orten werden Menschen abgeschlachtet, vergewaltigt, misshandelt. Der Wert des Menschen wird mit Füßen treten. Und wir haben keine Aussicht auf Besserung. Wenn du die Geschichte ein bisschen kennst, dann weißt du, dass es schon immer so war. Und dann kannst du davon ausgehen, dass es auch immer so wird sein. Und ich frage mich manchmal ein bisschen über den Mensch. Und er kommt mir ein bisschen vor, wie einer, der die Gebrauchsanleitung für ein wichtiges Gerät weggerührt hat. Oder nicht weiss, wie es funktioniert. Ich habe zum Beispiel letztes Mal eine Zentrifugal-Schleifmaschine gekauft. So ein kleines Teil. Mit einem Klettverschluss kann man die Schleifpapierchen ankleben. Und wenn man es anlädt, das hat so eine Kraft, das fliegt fast davon. Hervorragend zum Schleifen. Hervorragend. Ich habe mich voller Freude an die Arbeit gemacht. Und irgendwo unterwegs war mir, wie wenn es jetzt ein bisschen anders wäre. Ich habe gedacht, ja, jetzt die so ein Staub und ich habe auch nicht viel gesehen. Ich mache jetzt einmal weiter. Nach einer halben Minute habe ich gemerkt, das wirkt ja überhaupt nicht mehr. Jetzt ist mir die kleine Schleiffolie weggespickt. Und ich habe den Klettverschluss einfach flach gefräset. Die gute Nachricht war, ich bin dann in den Laden zurückgegangen. Und sie haben Verständnis gehabt. Und haben mir das ersetzt. Aber so kommt mir der Mensch ein bisschen vor. Er merkt zwar, ich bin da etwas am Handwerkern, aber etwas ist, glaube ich, nicht mehr, wie es sein soll. Aber ich mache mal weiter. Stellt euch mal vor, die einen, die 10 Gebote kennen. Die Menschheit würde nur 5 von diesen 10 Geboten einhalten. Und ich habe mal eine Auswahl getroffen, welche das ich mal vorschlagen würde, dass man einhalten könnte. Der Mensch würde nicht töten. Er würde nicht Ehe brechen. Er würde nicht stehlen. Er würde nicht neidisch sein. Und er würde nicht lügen. Stell dir mal vor, nur die 5 von diesen 10 Geboten, die noch überhaupt nichts mit dem Gott zu tun haben. Sondern einfach, wie wir leben. Klar, Gott hat die Gebote gegeben, damit wir gut leben. Aber das sind jetzt mal 5 von 10 Geboten, wo jeder Mensch sagt, mal im Grunde genommen, so wird's nicht, ich will so behandelt werden. Ich will nicht, dass du mit mir Ehe brichst. Ich will nicht, dass du mich tötest. Ich will nicht, dass du stillst. Ich will nicht, dass du neidisch bist auf mich. Und ich will nicht, dass du mich anlügst. Also wir hätten eine grosse Übereinstimmung. Den Menschen geht es so viel besser. Ich habe nachgeschaut. Jahr 2010, wenn die Zahl stimmt, 1450 Milliarden alleine in die Rüstung investiert. Wenn man das aufteilen würde, wenn man das so könnte machen und realisieren, hätte jeder Mensch $200 über. Und für die einen wäre $200 die Lebensversicherung. Und sie würden den nächsten Monat noch erleben. So sieht es aus. Wir können es ein bisschen näher anbringen. Was wäre, wenn wir nicht würden Ehe brechen? Wenn wir treu wären? Wie Seepferdli. Die wählen sich ja als anderes Seepferdli aus und dann schwimmen sie zusammen durch die Weltmeer. Wenn wir wären wie Seepferdli, könnten wir so viel Geld und so viel Leid sparen. Ich habe gerade gestern einen Film gesehen, also wirklich, ich weiß nicht, wie er heisst, aber mit Jennifer Aniston. Und die Geschichte war, sie ist eine unglückliche American zerstörte Dream Woman mit einem Mann verheiratet. Er, wirklich der gemütliche Maler, hat jeden Abend mit seinem Freund gekifft. Und sie, eigentlich das Bild hübsch, aber total eingeschüchtert, sie ist immer so gelaufen. Und dann ist sie aus ihrem gewohnten Umfeld ausgebrochen und hat ihren Mann betrogen mit einem anderen Mann. Und der Seitensprung hat so viel Leid zur Folge gehabt, dass sie am Schluss, die den Film gesehen haben, am Schluss hat sie es dann irgendwie müssen beichten und sie steht noch einen Bibelkreis, ein bibelgläubiger Mann darin vorgekommen, der auch am gleichen Ort geschafft hat wie sie. Und der Mann hat dann gefragt, gell, mit ihm hast du mich betrogen? Und sie hat gesagt, ja, er ist es. Sie hat natürlich nicht gestimmt. Und am Schluss hat er noch eine blaue Nase gehabt, ein blaues Auge. Und es sind noch ein paar Leute gestorben. Und das in einem Film. Und die Frau hat das so bereut. Sie hat einfach eine Weiche falsch gestellt. Und ein Fehler führt zum nächsten Fehler. Und das ist das Problem der Menschheit. Und darum Church of Hope. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass es nicht so ablaufen muss. Und wir sind bei der festen Überzeugung, dass es bei dir selber anfängt, ob du Gott kennst oder nicht, dass du da bist, zeigt mir, dass du dich nach einem besseren Leben sehnst. Dass du nicht zufrieden bist, so wie es abläuft. Und Leute, es gibt einen besseren Weg. Ein Grund, warum Menschen ohne Gott leben oder auch die Bibel oder die 10 Gebote weit von sich fernhalten, ist, dass die die Meinung irgendwo in unseren Herzen ist, dass Gott ein Spielverderber ist. Hat er auch schon gedacht? Alles, was mir Spass macht, kann ja Gott nicht gefallen. Hat er auch schon gedacht? Das ist wirklich, ich habe schon mehr als einen Mensch angetroffen, der eigentlich gesagt hat, hey, Hans, was du mir erzählst, das stimmt und das wäre eigentlich für mich genau richtig, aber das würde ja bedeuten, dass ich dann nicht mehr könnte, drei Freundinnen gleichzeitig haben. Will ich das? Ich möchte dir aber sagen, heute Morgen, wirklich auch als Zeuge, der das erlebt hat, Gott hat noch niemanden enttäuscht. Gott hat noch niemanden enttäuscht, der sein Vertrauen auf ihn gesetzt hat. Du findest den Menschen nicht auf der Welt, der sagt, jetzt habe ich mein Leben Jesus Christus gegeben, jetzt bin ich seinem Wort gefolgt, jetzt habe ich gemacht, was er gesagt hat und jetzt bin ich total enttäuscht. Den gibt es nicht. Weil Gott ist viel grösser im Belohnen, als was du ihm jemals könntest geben. Und Gott ist für dich. Und das ist die wichtigste Botschaft heute Morgen. Ich möchte zum Thema Gottes Herzschlag etwas sagen. Wir haben ein technisches Problem, gell? Sonst hätten wir jetzt da, nein, das kommt später. Macht aber gar nichts. Lass es nur, ist auch schön. Wie auch immer, wie es kommt. Wir haben ja einen Flyer, du hast ja wahrscheinlich einen Flyer bekommen. Dort drauf steht Gottes Herzschlag für dich. Und Gott hat tatsächlich ein Herz. Das ist ja so. Gott hat ein Herz. Und sein Herz schlägt. Seit Ewigkeiten. In Ewigkeiten. Gott ist wie ein Kreis. Ohne Ende. Ohne Anfang. Und ohne Ende. Aber er hat ein Herz. Und das Herz schlägt. Und das Herz schlägt für dich. Das Herz schlägt für den Mensch. Gott liebt den Mensch. Und ich möchte dir drei Gründe, Argumente geben, Tatsachen und Wahrheiten, warum oder an was du erkennst, dass Gott für dich ist. Und gerne den ersten Satz reinfräsen. Gott liebt dich und sucht dich. Wer von euch hat schon mal etwas verloren? Wirklich verloren. Also weißt, es gibt wirklich die Praktiker wie ich, die verlieren immer etwas. Und wenn ich sage, ich habe meinen Schlüssel verloren, ich habe mein Handy verloren, ich habe mein Portemonnaie verloren, dann reagiert gar niemand mehr. Weil die wissen, ja, stimmt. Genau. Weil die wissen, das kommt wieder vor. Aber es gibt auch ernsthafte Verluste. Es gibt Leute von uns, die Menschen verloren haben. Es gibt Leute, die jemanden Liebes verloren haben. Vielleicht Eltern, vielleicht einen Freund, vielleicht einen Ehepartner. Es gibt Todesfälle. Es gibt Eltern, die Kinder verloren haben. Wer weiss, wie es ist, wenn man etwas verliert, der weiss, wie verzweifelt einer geht suchen, der wirklich etwas sucht. Gerade die Eltern, alle Eltern haben bestimmt ist schon mal ihr Kind abgehauen. Und zuerst bist du amüs noch locker, denkst du, ja, das kommt ja wieder. Und dann fängst du ein bisschen umschauen und dann siehst du, ah, dort vorne, wir sind ja am See, dort ist der See. Und dann schaust du mal dort rüber, ja, dort hat es eine komische Gruppe von Menschen. Dann siehst du plötzlich überall, und dort hat es fletschende Hunde. Und oben kreisen die Raben. Und dort ist das Tram. Und du siehst Gefahren, die du vorher gar nicht gesehen hast. Und du fängst dir an, Sachen auszumalen und du jagst deine ganzen Freundesleute umeinander, dass sie das Kind finden. Und so ist es auch bei Gott. Gott sucht dich. Weil der Mensch ist Gott verloren gegangen. Und da wollen wir zuerst mal zusammen die Bibel aufschlagen. Ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, hat es eine Geschichte, die sehr traurig ist, aber sehr, sehr viel aussagt. Sehr viel aussagt. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 8. Wir sind im Paradies. Etwas, was wir zwar in unserem Herzen noch haben und uns danach sehnen, aber nicht mehr wirklich wissen, wie es ist. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Von wem ist die Rede? Von den ersten Menschen, Adam und Eva. Also, es ist ein Paradies, es ist Abend, es ist kühl und Adam und Eva hören, wie Gott durch den Garten läuft. Weil normalerweise sind sie am Abend, wenn es kühl geworden ist, mit Gott zusammen durch den Garten gelaufen. Kannst du dir das vorstellen? Ist crazy. Ich meine, eben, reden wir über unser Bild, das wir haben von Gott. Ein Polizist, ein alter Mann, ein liebender Spielautomat, der alles rausspuckt, was man will. Nein, Gott ist eigentlich wie du. Weil du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott ist viel ähnlicher wie du, als du meinst. Und er ist vielleicht aber auch viel unterschiedlicher, als wir meinen. Aber er hat sich selber als Vorlage genommen, die er dich geschaffen hat. Darum bist du so gut gelungen. Darum bist du ein Meisterwerk. Und darum gilt dir auch die Liebe von Gott. Gott liebt dich, wie Eltern, gute Eltern ihre Kinder lieben. Es ist die gleiche Liebe. Es gibt es nicht, dass sich auf der ganzen Welt niemand liebt. Gott liebt dich. Ich denke immer an die Eltern, die ihr Kind am Verlieren sind, die kämpfen mit, gegen, für ihr Kind, das langsam am Abdriften ist, das in eine Szene geraten, die ihnen nicht mehr wohl ist, die mit Freunden verkehrt, die sie Angst haben, die Substanzen konsumieren, die nicht gut sind. Und die Eltern stehen da und das Kind wird immer älter, 16, 17, bald volljährig, kann machen, was es will. Und es geht eine Strasse ab, wo die Eltern Angst bekommen. Und das Herz der Eltern blutet. Aber sie lieben ihr Kind noch genau gleich wie am ersten Tag, wo sie das Baby empfangen haben im Spital. Das ist die Liebe vom Vater im Himmel. Das ist die Liebe von Gott für den Mensch. Also das immer am Abend, als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott der Herr rief nach Adam. Wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte der Herr. Die sind immer blüttelt. Immer so durch den Garten gelaufen. Hat gar nie jemand gestört. Aber an dem Abend war etwas anders gewesen. Der liebende Vater ruft seine Kinder, er ruft den Mensch und der Mensch versteckt sich. Und der Vater merkt, da etwas stimmt nicht. Was ist passiert, Mensch? Was ist mit dir passiert? Ja, ich bin ja blut, kann nicht führen kommen. Gott, ja, was, doch kein Problem. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Was stimmt damit nicht? Und die einen, die die Bibel ein bisschen besser kennen oder im Sonntagsschulunterricht sind, die kennen die Geschichte. Gott hat das Paradies angelegt mit den schönsten, besten, köstlichsten Früchten. Vergleich das einfach mit 10.000 Kühlschränken. Bestes Material, beste Food. Und dann hat er in einem Kühlschrank ein Fächchen gehabt, und er gesagt hat, aber dort lieber nicht essen. 10.000 Kühlschränke, 10.000 Bäume, das Paradies. Aber ein Baum, nimm nicht von dem Baum, weil es ist nicht gut für dich. Du wirst in etwas hineinkommen, das du wirst bereuen. Und was macht der Mensch? 10.000 Kühlschränke. Ah, oh, da ist es ja. Und er nimmt genau aus dem Fächchen, das er nicht hätte sollen. Durch das ist ein Mensch die Unschuld verloren gegangen. Weil er hat sich gegen Gott aufgelehnt. Das Wenige, was Gott ihm gesagt hat, hat er gebrochen. Wie ist das möglich gewesen? Gott hat dem Menschen die Möglichkeit gegeben. Er hat ihm einen freien Willen gegeben. Und der freie Wille ist wahrscheinlich das, wo der Mensch am meisten daran scheitert. Aber der freie Wille ist nötig. Schau, ein einfaches Beispiel. Ich bin verheiratet. Ich weiss nicht, wie viele Männer das gibt, aber ich glaube, es gibt etwa 3,5 Milliarden Männer auf dieser Welt. Oder? Aber meine Frau hat mich ausgesucht. Freiwillig. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass sie es ernst meint. Sie hat eine rechte Auswahl gehabt. Und sie hat mich ausgewählt. Und ich will nicht mal sagen, dass ich der Beste bin. Aber sie hat mich ausgewählt, weil sie mich liebt. Halleluja. Das ist Liebe. Wäre nicht möglich, wenn ich sie gezwungen hätte oder wenn ich der einzige Mann gewesen wäre. Wäre vielleicht immer noch der gleiche gewesen, aber irgendwo wäre es ein bisschen komisch gewesen, weil ich wäre einfach die einzige Variante gewesen. Aber ich bin es nicht, liebe Leute. 3,5 Milliarden Männer sind angetreten. Ich habe gewonnen. Kann kommen, was will. Und das ist die Kraft vom freien Willen. Der freie Wille ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Der freie Wille kann dich dazu verleiten, Fehler zu machen. Und der freie Wille kann dich dazu verleiten, zu lieben. Oder gibt dir die Möglichkeit, dass Liebe wirklich wahr ist. Der Punkt ist der Mensch, das habe ich euch erklärt, hat seinen freien Willen eingesetzt, Gott hat ihm den freien Willen gegeben und durch das ist eine Trennung hineingekommen zwischen Mensch und Gott. Und dann hat Gott gesagt, Adam, wo bist du? Und an dem Moment musst du wissen, dass Adam nichts anderes heisst als Mensch. Mensch. Mann. Und Gott hat gerufen durch den Garten, Adam, wo bist du? Adam. Warum versteckst du dich vor mir? Mensch, wo bist du? Und die gleiche Stimme hält heute noch durchs Universum durch. Und Gott ruft immer noch, Mensch, wo bist du? Mein lieber Kind, musst dich doch nicht verstecken vor mir. Weißt du noch, wo wir zusammen im Paradies spazieren sind? Und der Tag einen Ausklang gefunden hat. Wo alles noch gestummt hat. Wo alles noch richtig und gut war. Mensch, wo bist du? Das ist mein erster und wichtigster Punkt. Oder wichtiger Punkt. Gott liebt dich. Und er sucht dich. Der zweite Punkt ist, Gottes Herzschlag ist für dich, weil er macht es wieder gut. Er macht es wieder gut. Ich habe mir überlegt, wie soll ich dem sagen, aber eigentlich, um was es geht, ist, wenn du dein Leben anschaust, hey, Sachen sind kaputt gegangen, Enttäuschungen sind da, Verletzungen sind da, du brauchst jemanden, der es wieder gut macht. Also ich als Vater, ich habe 3 Kinder, und wenn irgendetwas kaputt geht oder irgendetwas verhält ab, traurig, das Kind hofft, dass ich es wieder gut mache. Und auch du hoffst wahrscheinlich, dass jemand wieder gut macht. Und Gott ist der, der es wieder gut machen kann. Wenn wir aber wissen, was das Problem ist, die Bibel redet davon, dass wir Menschen von Gott, vom Schöpfer und Himmel Erde, getrennt sind durch unsere Sünde. Sünd, ein Wort, das nicht sehr populär ist. Man redet von Lieblings- oder was sagt man, das ist mir eine Sünde wert oder Lieblingssünde oder eine kleine Todsünde oder so. Aber was Sünd heisst in dem Kontext, wo wir darüber reden, im biblischen Kontext, es kommt aus dem Begriff vom Jagen. Danke vielmals. Hast du das wirklich richtig erkannt? Total verpfnüsselt. Sünd kommt aus dem Begriff vom Jagen und es bedeutet nichts anderes, als einer die Armbrust, das Gewehr anlegt, abdruckt und das Ziel verfehlt. Das ist Sünd, simpel und einfach. Ich frage dich, was denkst du ist Sünd in Gottes Augen? Einfach für dich kurz brainstormen. Was ist Sünd? Wo verfehlt der Mensch das Ziel? Ich habe letztens mit einem Moslem geredet, mit einem Albaner, mit einem Taxichauffeur. Und er war recht entmutigend. Er hat den Glauben an die Menschheit verloren gehabt. Und hat mir ein paar Beispiele erzählt. Und ich gesagt, schau, du bist nicht allein, was er so sieht. Du schätzt die Lage ziemlich korrekt ein. Weil im Römerbrief, Kapitel, im Brief in der Bibel, wird der Mensch beschrieben. Aus Gottes Augen. Aus Gottes Augen. Da heisst, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihre Rede ist faul wie der Gestank aus einem offenen Grab. Sie sind durch und durch verlogen. So viel zu den Katastrophenmeldungen im Fernsehen, so viel zu den News, zu den Nachrichten. Auch Gott hat ein Herz und einen Herzschlag. Und für ihn ist es hart. Wenn er sieht, wie seine Kinder sich in den Szenen herumtreiben, wo sie nicht sein sollten. Mit Waffen hantieren, die sie nicht sollten. Einander schwere Leid zufügen. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer Worte. Sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen. Wohin sie auch gehen, folgt ihnen Verwüstung und Elend. Das sagt Gott über den Mensch. Teilst du die Einschätzung? Vielleicht teilst du sie für andere. Aber wir wissen, wir sind alle gleich. Für mich das beste Beispiel ist Liberia. Liberia, der Staat Liberia. Wo man dann einen Staat geschaffen hat, wo man gesagt hat, jetzt müssen die Sklaven, jetzt müssen denen wieder gerecht sein, jetzt müssen wir denen einen Staat geben, haben wir Liberia geschaffen, oder? Das ist eines der grössten Diktatorenregime geworden. Und die Unterdrückten haben einander gegenseitig wieder unterdrückt. Die es eigentlich hätten sollen wissen, haben die erste Gelegenheit genutzt, um anderen wieder unterdrücken. Und so ist es. Der Missbrauchte wird zum Missbraucher. Der Verschlagene wird zum Schläger. Es ist ein unglaublicher Kreislauf, der da läuft. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Das ist das, was Gott belastet, wenn er auf unsere Welt schaut. Und das müssen wir auch ansprechen in der Church of Hope. Ganz sicher trifft das auf dich nicht alles zu. Vielleicht trifft auch nur ganz, ganz, ganz wenig zu. Aber meine Frage an dich ist, wie viel Sünde mag ein Mensch vertragen. Oder ich sage es anders, wenn ich jetzt zum Beispiel da das feine Getränk Wasser habe und Annette hat mir da aus ihrem Labor eine verschwindend kleine Menge, ganz etwas mikroskopisch Kleines, das ich nicht mal sehen würde, Gift rein da. Es wäre immer noch giftig. Auch wenn ich es nicht würde sehen und wenn ich mir denke, es war so wenig gewesen, fast nichts gemacht. Schau, das ist das Problem. Unsere Taten sprechen gegen uns. Und wir brauchen jemanden, der es wieder gut macht. Und das bringt mich zum Punkt der Gnade. Gott will es wieder in Ordnung bringen. Es gibt in der Bibel eine Geschichte vom verlorenen Sohn. Die findet ihr im Lukas 15. Übrigens, wir haben für alle eine Bibel vorgesehen, die noch keine Bibel haben oder gerne so eine Bibel hätten. Dürft euch gerne bedienen bei dem Tischli dort hinten, Street Bible. Dort findet ihr auch das Kapitel, das ich jetzt erwähne, Lukas 15. Dort ist die Geschichte von einem Sohn, der sein Erbe will auszahlt haben von seinem Vater. Es waren mehrere Söhne, aber einer gesagt hat, Vater, jetzt gib mir doch, was mir zusteht, zahl mein Erbe aus, ich will mein Leben selber in die Hand nehmen. Es war ein guter Vater. Er hat sein Erbe auszahlt seinem Sohn, er hat ihm alles gegeben, er hat das in 0,0 verprasst, er ist in die Stadt gegangen, er hat ein Leben geführt und hat am Vater sein sauer verdiente Geld in Zeug und Sachen investiert, die ich euch gar nicht jetzt näher ausführen will. Schlussendlich hat er keinen Rappen mehr gehabt, ist am Strassenrand gehockt, weinend und hat sich zurückerinnert, dass sogar der unterste, niedrigste Angestellte in seinem Vater, seinem Haus, hat es besser als er, der jetzt auf der Straße sitzt. Und das ist der Moment gewesen von der Reue, von der Umkehr. Und das ist der Knackpunkt. Gott kann und möchte jedes Versagen, jede Schuld, jede Sünde vergeben in deinem Leben. Und alles, was jemals falsch gelaufen ist auf dieser Welt und ein Mensch jemals falsch gemacht hat, jeder noch so schlimmste Fehler ist nicht so schlimm und nicht so gross wie Gottes Liebe. Verstehst du das? Der allerschlimmste Fehler, unvorstellbar, was ein Mensch fähig ist. Gottes Liebe ist immer grösser. Aber es braucht den Knackpunkt von dem verlorenen Sohn, der am Strassenrand sitzt und weint, und die Welt mit Gottes Augen anfängt anzuschauen. Der Sohn hat plötzlich die Augen durch seinen Vater gesehen. Die Welt durch die Augen von seinem Vater gesehen. Er dachte, oh wow, ich habe sein Geld verspielt. Und er hat sich entschieden und ging zurück zu meinem Vater. Und ich sage ihm, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, aber darf ich wenigstens dein Diener sein? Dann bin ich in deiner Nähe und ich habe auch etwas zu essen. Weil alles, was ich bei dir hatte, war besser gewesen. Können wir vorstellen, wie der Vater reagiert hat. Wo der Vater gesehen hat, dass der Sohn zu ihm zurückkommt, hat er die schönsten Kleider aus dem Schrank geholt. Er hat ihm einen Siegelring vorgeholt und am Finger gesteckt. Er hat ein riesen Fest gemacht und er hat gesagt, mein Sohn, der verloren ist, ist wieder da. Kommt, wir feiern zusammen. Mit keinem Wort hat er ihn kritisiert für das, was er falsch gemacht hat, wo er sowieso gewusst hat, dass er es falsch gemacht hat. Wisst ihr, wenn jemand einsichtig ist, muss man ihn nicht kritisieren. Man muss nur den kritisieren, der nicht einsichtig ist. Der, der keine Reue hat, dem muss man sagen, hey, das war falsch. Der, der es selber sieht, kann man in den Arm nehmen und kann ihn trösten und kann sagen, das nächste Mal wird es nicht mehr vorkommen, es wird besser. Und das ist Gottes Gnade für dich. Und das will ich dir heute Morgen sagen. Was auch immer deine Not ist in deinem Leben, wenn du dich im Licht von Gott anfängst zu sehen, und denkst, hey, ich kann dem Gott nicht unter die Augen treten. Der weiss ja ganz genau, was ich alles und dort, was sonst niemand weiss und dort im Versteckten. Dem Moment, wo du deine Fehler bereust, ist Gott, dein Schöpfer, parat, dich in die Arme zu nehmen und dir alles zu vergeben. Das ist die Hoffnung. Und ein dritter Aspekt, warum Gottes Herz für dich schlägt, Gott schenkt dir sein Leben. Das ist jetzt vielleicht eine komische Aussage. Gott schenkt dir sein Leben. Gott schenkt dir ja dein Leben. Das verstehst du vielleicht noch, aber warum schenkt er dir sein Leben? Ich möchte dir einen Bibelvers vorlesen, Johannes 13, 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass du die Botschaft ins Herz aufnimmst, mitnimmst, zurücknimmst in deinen Alltag, zurücknimmst in deine Firma, zurücknimmst in deine Familie, in deinen Freundeskreis. Weil das ist der höchste Wert, den ein Mensch haben kann, Gott vertrauen, eine Beziehung zu Gott. Gott möchte allen Menschen das Paradies nochmal schenken. Das ist die gute Nachricht. Der Mensch spürt, dass in seinem Herzen, es fehlt ihm etwas. Er rennt und er rennt und er rennt nach dem verlorenen Paradies. Er vermutet es dort, er vermutet es da, er vermutet es dort hin. Er kehrt enttäuscht zurück und ist niedergeschlagen. Aber Gott will das Paradies wieder neu in dein Herz hineinlegen. Und Jesus sagt ihm, es ist das ewige Leben. Und das ewige Leben fängt in dem Moment an, wo ein Mensch sagt, ich will mit meinem Schöpfer im Einklang leben. Ich will mit Gott im Einklang leben, der mich geschaffen hat. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen. Das feiern wir jede Weihnacht. Wir feiern seinen Geburtstag. Und die, die Bibel kennen und lesen, wissen das. Und für die anderen sage ich es. Das ist die verrückteste Geschichte, die die Menschheit je gesehen hat. Weil der Gott, der den Mensch verloren hat, der Gott, der dich verloren hat, der Gott, der ruft, Mensch, wo bist du? Der hat sich entschieden, dass er selber Mensch wird, um dich zu finden. Das war sein Plan. Er hat gesagt, ich kann nicht anders als selber Mensch werden und den Weg wieder frei machen. Und Gott kann das. Wir reden ja vom dreieinigen Gott. Zum Beispiel, Wasser ist flüssig. Wasser kann aber auch Eis werden. Und Wasser kann auch Dampf werden. Der Aggregatzustand ändert, aber die chemische Formelsubstanz bleibt immer die gleiche. Gott ist wie ein Kreis, ohne Anfang, ohne Ende. Alle Sachen, die ich nicht verstehe. Aber ich muss auch nicht. Weil Gott ist ja Gott und ich bin Mensch. Und darum ist es auch möglich, dass Gott Mensch wird. Und tatsächlich, er hat es gemacht. Er ist Mensch geworden. Er ist ein Baby, ein Embryo geworden. Er ist geboren worden durch Maria, durch eine Jungfrau, durch einen Teenager, plötzlich schwanger geworden ist. Er hat seine Jugendjahre gehabt. Und dann ist seine Zeit gekommen, wo er an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und Jesus Christus ist in Israel durch die Dörfer, durch die Städte gegangen, hat Menschen geheilt, hat gute Hoffnung verkündet, hat Nachricht von Gott gebracht, hat Leute aufgefordert, umzudenken. Und er hat das Reich Gottes, die Idee, die Gott an sich hatte, von der Frieden, von Gerechtigkeit, hat er den Menschen vorgelebt und gebracht. Und nicht einmal seine ärgsten Feinde konnte Jesus Christus etwas vorwerfen. Der Mann war ohne Sünde. Weil er hat einen anderen Start gehabt als wir. Er ist vom Heiligen Geist gezeugt worden. Jeder Mensch, der geboren wird, nimmt das Bündel mit von seinen Vorfahren. Kennt das? Vater, Urgroßvater war Alkoholiker. Und jetzt soll ein anderes rauskommen. Das hat etwas. Jesus hat das Bündel nicht gehabt. Jesus war der zweite Adam. Der zweite Adam. Und er ist nicht verloren gegangen, sondern er hat gefunden. Was haben die Menschen mit Gott gemacht? Was haben die Menschen mit dem einzigen Menschen gemacht, der jemals gerecht war auf dieser Welt? Die Rechnung ist einfach, wenn die Nachrichten schauen. Logischerweise haben sie ihn umgebracht. Logischerweise haben sie ihn umgebracht. Und Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat der Gegenspieler von Gott, der es eben auch gibt, schon triumphiert und hat gedacht, jetzt habe ich Gott getötet. Jetzt habe ich die Menschheit in meiner Hand und jetzt kann ich mit denen machen, was ich will. Und sie werden sich zerstören und sie werden sich plagen und sie werden sich quälen. Aber er hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Weil, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, ich müsste nicht am Kreuz hängen, ich müsste nicht die Strafe auf mich nehmen, aber ich nehme die Strafe auf mich für alle, die erkennen, dass es eigentlich ihre Strafe gewesen wäre. Und für diese Menschen hat er die Strafe auf sich genommen. es ist uns allen klar, dass wenn ein grosses Verbrechen passiert, dass wir nicht einfach sagen können, ja gut, jetzt ist es vergeben, es ist okay. Du hast zwar so und so viele Menschen getötet, misshandelt und missbraucht, à la Fritzl, aber du bist reuig und es ist gut, wir reden nicht mehr darüber. Wir Menschen ticken nicht so. Wir wissen, Gerechtigkeit bedeutet, es muss eine Konsequenz geben. Aber wer trägt die Konsequenz für dein Leben, für deine Fehler? Wer trägt die Konsequenz für mein Leben, für meine Fehler? Kein Mensch ist fähig, das zu tragen, aber Jesus Christus hat gesagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist befreit von seiner Schuld und das Reich Gottes lebt in ihm. Das ist die gute Nachricht. Und das ist die Kraft, die die Welt braucht. Und darum bin ich so froh, dass du das heute Morgen hörst. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du auch ein Nachfolger von Jesus Christus wirst. Und das hat nichts mit Kirche zu tun, das hat nichts mit Pfarrer zu tun, das hat nichts mit gar nichts zu tun, außer ganz alleine in deinem Herz den Entscheid, zurück zu deinem Schöpfer zu kommen. Und für das möchte ich dich jetzt gerne einladen. Dass du jetzt Gelegenheit hast, einen Entscheid zu treffen und zurückzukommen zu Gott. Und da bitte ich auch Gott, dass der Marcel vorkommt. Mit seiner Gitarre. Und ein paar Akkorde spielt. Es ist wie mit allem im Leben. Die einfachsten Sachen sind die simpelsten Sachen. Wie kannst du wieder in Bezug mit Gott treten? Ganz einfach, indem du ihm sagst. Indem du ihm sagst, Gott im Himmel, ich möchte, dass du das Nummer 1 bist in meinem Leben. Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte nach deinen Wert leben und ich möchte deinen Frieden in die Welt heraustragen, die du mir anbietest. Ich bete jetzt ein Gebet, wie wenn ich mein eigenes Leben nochmal Gott geben will. Und die sich angesprochen fühlen, die können im Stillen einfach mitbeten. Und können das so einen Startpunkt setzen. Bei mir hat es auch so angefangen. Sehr harmlos. Mit einem harmlosen Gebet. Und ich möchte so ein Gebet jetzt mit euch zusammen beten. Vater im Himmel, ich komme zu dir, weil ich erkannt habe, dass mir etwas Wichtiges im Leben fehlt. Weil nichts auf dieser Welt meine Sehnsucht kann stillen. Und ich habe gehört, dass du mich liebst. Ich sehne mich nach deiner Liebe, Vater im Himmel. Und ich lade dich ein, in meinem Lebensnummer 1 zu sein. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass du selber, Gott, die Barriere, die zwischen uns war, durch meine Schuld, weggenommen hast. Ich bekenne dir mein Unvermögen und meine Schuld. Und ich bitte dich, dass dein Reich in mir hinein anfängt zu wachsen. Ich will dein Kind sein, wo bei dir ist und wo dir eine Freude ist. Ich will dich als mein Vater kennenlernen. Amen. Amen.